Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute aus Hamburg und mit Matthias Frieber am Mikrofon. Kommende Woche beginnt mit dem Heimspiel gegen Darmstadt 98 die zweite Zweitligasaison der Geschichte für den früheren Bundesliga-Dino, für den Hamburger SV. Der direkte Wiederaufstieg, die Rückkehr ins Oberhaus, wurde vergangene Saison verpasst. Und das, obwohl man zwischendurch schon fast wie ein sicherer Aufsteiger aussah. Zum Start der neuen Saison sind wir heute zu Gast in einem Restaurant in der Innenstadt. Der Inhaber ist nämlich gleichzeitig auch der Präsident des Hamburger SV, Marcel Janssen. Schön, dass Sie da sind.
Moin, moin.
Das war vermutlich anders gedacht letztes Jahr, dass dieser Betriebsunfall jetzt noch in ein zweites Jahr geht in der zweiten Liga. Haben Sie jetzt mit ein bisschen Abstand eine Erklärung dafür, warum das jetzt nochmal zweite Liga ist?
Auch die Erklärung, die hatten wir schon relativ früh, die haben wir ja auf den Punkt gebracht. Ich würde es auch gar nicht Betriebsunfall nennen, denn du musst auch gerade in der Liga 2, wo so ein bisschen ja, andere Gesetze gelten, auch anderer Fußball gespielt wird, da gehst du nicht mal eben so durch, nur weil du mal ein bisschen Fußball spielst. Und das haben wir in der Hinrunde besser hinbekommen, weil wir dort auch irgendwann nach den großen Schwierigkeiten der ersten so 10 Spiele, wo wir überhaupt nicht in der Liga drin waren, dann mit dem Trainerwechsel dann wirklich auch geliefert haben, auch knappe Spiele gewonnen haben, auch nicht unverdient, ich würde sogar sagen verdient gewonnen haben, aber da war auch die Intensität deutlich höher in der Hinrunde und man hat das richtig angenommen und hat sich dann eine sehr, sehr gute Ausgangssituation gemacht, auch, ich sag mal, mit den weniger Möglichkeiten als zum Beispiel den 1. FC Köln trotzdem dann eben die Tabellenführung gehabt, also hat man da irgendwann vernünftig die Hausaufgaben gemacht und hat es angenommen und dann ist es im ersten Moment für uns erstmal nicht so erklärbar gewesen, wie das von Januar bis zum Ende der Saison so abfallen kann. Und diese Ursachenforschung ist man dann gegangen. Ich meine, der Umbruch jetzt, in Anführungsstrichen, von dem man ja immer redet, war natürlich auch nicht immer so möglich. Das hängt natürlich an den Vertragslaufzeiten vieler Spieler auch. Deshalb, denke ich, sind wir nochmal sehr, sehr tief gegangen und haben jetzt nach den ersten 12 Monaten mit Abschluss dieser Saison einfach mal versucht zu analysieren, wo es vielleicht auch in den letzten 6, 7, 8 Jahren schon dran kränkelt. Und nicht nur für den Moment, denn
der Gang in die zweite Liga hatte sich ja ein bisschen abgezeichnet.
Genau das ist das Thema und man ist ganz kurz davor immer von der Klippe gesprungen. Es hat sich nie gut angefühlt irgendwie in den letzten 6, 7 Jahren und da reicht es halt eben nicht nur mal ein bisschen und ich sag mal kränkelnder Organismus, der schon schwer belastet war auch auf Hand vieler, vieler großer Verträge, die aber nicht mehr im Verhältnis mit der Leistung standen etc. etc. Da hat den HSV in eine Situation gebracht, dass du wirklich komplett aufräumen musst, aber wirklich komplett und ich finde, wir haben das sportliche Ziel verpasst, darauf auch ganz geradlinig reagiert, trotzdem wie ich sagen, vernünftig reagiert und das auch dann auch nach außen dementsprechend auch kommuniziert, denn die Hinrunde zur Rückrunde gibt wenig Hoffnung, dass in der neuen Saison dann alles besser wird.
Aber ich erinnere mich an einen Tag im März, meine ich, da war hier Hamburger Stadtderby, da gab es einen ziemlich klaren Sieg gegen St. Pauli und da sah alles so aus, als würde es jetzt doch noch der glatte Durchmarsch in die Bundesliga wieder werden.
Das stimmt, es war ja auch in der Hinrunde nicht alles schlecht. Wir wollen auch die ganze Saison nicht schlecht reden. Es war das erste Mal auch für den HSV in der zweiten Liga zu sein. Man hat gesehen, wie eng das ist und wenn man nicht immer das Gleiche gibt wie der Gegner, dann reicht es am Ende auch nicht, denn das Talent oder die Fähigkeiten kommen erst dann zur Geltung, wenn man bereit ist, das Gleiche zu investieren. Und wir hatten Laufwerte, die nicht mehr so gut waren wie in der Hinrunde von den einzelnen Spielern. Wir hatten viele auslaufende Verträge. Das beschäftigt die Spieler auch im Unterbewusstsein. Wir haben Führungsspieler, die kein Halt waren für die Mannschaft, sondern selber mit ihrer Leistung extrem zu kämpfen hatten oder überhaupt nicht auf dem Platz standen, weil sie verletzt waren die ganze Zeit. Also da kommen dann viele Probleme aufeinander. Es waren sehr, sehr noch instabiles Gebilde, was aber für uns intern überhaupt nicht verwunderlich war. Denn wir haben ja schon ein bisschen tiefer und länger geguckt und hoffen halt jetzt eben die Wahrscheinlichkeit erhöht zu haben, in der neuen Saison das Ziel realistischer zu machen. Und was man nicht vergessen darf bei dem sportlichen nicht erreichten Ziel, was ja haben wir ja selber auch keinen Hehl draus gemacht und ist auch sehr offen und transparent angesprochen und auch darauf reagiert. Aber dass wir überhaupt so reagieren können in dieser neuen Saison, ist halt zurückzuführen auf die gute Arbeit der letzten Saison, dass wir viele Dinge auch aufräumen konnten. Wir haben eine Darlehenseinnahme mit Herrn Kühne, die über ganz, ganz hohe Verbindlichkeiten war, gemeinsam geregelt. Wir haben eine Fananleihe gemeinsam mit den Fans platziert und vieles mehr. Und das führte überhaupt dazu, dass wir wieder Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität für den Moment bekommen haben, um dieses Jahr auch entscheidend auch mal einen Kader zu verändern. Das war in der letzten Saison gar nicht möglich. Wer sich daran erinnert, haben wir einen Spieler aus Greuther Fürth gekauft für 1,7 Millionen. Dann haben wir noch 2, 3 ausgeliehen und das war die Mannschaft für die neue Saison. Viel mehr war da gar nicht möglich.
Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Jetzt konnten Sie durchaus ein paar Spieler verpflichten. Da ist auch ein bisschen mehr Geld wieder in den Umlauf gekommen, auch durch einen sehr prominenten Verkauf nach St. Petersburg, Douglas Santos. Ich habe die Überschrift gelesen, der HSV kann wieder ausgeben. Würden Sie es unterschreiben?
Im kleinen, im realistischen Maße, was im Rahmen der Möglichkeiten ist, konnten wir auch vor Douglas Santos schon ein bisschen was machen. Wir haben ablösefreie Spieler bekommen, die auch bei anderen auf dem Zettel waren, die nicht uninteressant sind für uns, wo wir froh sind, dass wir die Jungs an Bord bekommen haben, für die, glaube ich, auch der HSV nochmal eine große Aufgabe ist. Plus, dass wir dann auch Gelder hatten, um Spieler zu verpflichten, die schon unter Beweis gestellt haben, dass sie guten Fußball spielen können.
Und dann gibt es eine neue sportliche Leitung. Jonas Bolt ist da, Dieter Hecking ist der neue Trainer. Ist das für Sie auch ein Hoffnungszeichen, dass sich da auch durchaus in der Bundesliga prominente Namen wieder für den HSV entschieden haben?
Also natürlich wird das immer, egal was man macht, zu welcher Saison, egal welcher Verein, nicht nur der HSV, wenn neue Dinge passieren, hängt das immer ein Stück weit mit Hoffnung und Zuversicht zusammen. Aber ich denke, um es nicht zu hoch aufzuhängen, aber um es mal realistisch und aus meiner Sicht auch für den Fan greifbarer wiederzugeben, ist es auf jeden Fall für mich etwas, was eine Wahrscheinlichkeit erhöht. Denn mit Dieter Hecking hat man einen Trainer bekommen, der in der Bundesliga noch am letzten Spieltag um die Champions-League-Plätze gespielt hat, der neben Weltstars, die er trainiert hat, wie De Bruyne und Co., auch bei kleineren Vereinen in Anführungsstrichen trainiert hat und mit der Mannschaft immer in dem Rahmen, was auch die realistischen Ziele waren, erfolgreich war und auch immer in einem längeren Zeitraum bei einem Verein war. Und das zeigt halt auch für seine Erfahrung, Sozialkompetenz, auch der Umgang mit den Spielern, sie im Kopf und auch im Herzen zu erreichen. Und das war für uns jetzt nach der ersten Zweitligasaison auch mit diesem riesigen Druck, der auch auf der Mannschaft war, was ja auch im Umfeld nicht leicht ist, dass wir gesagt haben, auf jeden Fall tun uns Erfahrungen gut und dass dann Dieter Hecking auch in der Art und Weise, wie er sich für den HSV entschieden hat, als Vorbild auch vorne weg marschiert. Denn er hat, obwohl er es hätte nicht machen müssen, denn da wären genug Vereine gekommen, die Dieter Hecking gerne als Trainer gehabt hätten, nachdem er mit Gladbach seine Ziele erreicht hat.
Aber wie erklären Sie sich das, dass der HSV trotz dieser ganzen schwierigen Jahre in der letzten Zeit und trotz der zweiten Liga immer noch diese Ausstrahlungskraft hat?
Die hat der HSV aufgrund einmal natürlich der Mega-Top-Fans. Ja, ich glaube, die in 6, 7 Jahren nur schwierigen Situationen immer wieder gezeigt haben, wie sehr sie hinter dem Verein stehen. Ja, auch wie Ultras für und mit dem Verein kämpfen und nicht gegen den Verein. Gibt es auch andere Beispiele. Das ist das eine, dass man sieht, da will man was. Vor allen Dingen die Fans, die halten es zusammen und die geben es nicht auf ihren HSV, egal wie schwierig es gerade ist. Und das ist ja wie in Freundschaften, da zeigt sich ja in den schwierigsten Zeiten, und die können auch mal länger andauern, wie sehr man zu den Freunden oder zur Familie steht. Und so ist es beim HSV.
Wie lange dauern denn jetzt die schwierigen Zeiten noch?
Das wird man sehen. Die neue Saison fängt ja an. Letztes Jahr haben wir es knapp verfehlt um 2 Punkte. Dieses Jahr greifen wir neu an. Ich denke, die schwierigen Zeiten muss man ja auch immer in verschiedene Kategorien stufen. Wo geht es um Existenz? Wo geht es um wirtschaftliche Nachvollziehbarkeit und auch vor allen Dingen Vernunft in der Wirtschaftlichkeit? Die war ja nicht gegeben. Die mussten wir erstmal wieder herstellen. Also das vergessen viele. Das eine ist das Sportliche, schnell wieder erfolgreich im Fußball zu sehen oder in die Bundesliga zu kommen. Klar, ist das auch unser Ziel. Nur der Weg, der mal eingeschlagen wurde in den letzten 6, 7 Jahren, der war so brisant, dass wir da auch andere Herausforderungen auf dem Tisch hatten, die wir zum Glück alle gemeinsam gemeistert haben.
Also da musste richtig aufgeräumt werden.
Ja, wir mussten alles stabilisieren, um überhaupt mal wieder handlungsfähig zu sein. Ja, und das haben wir geschafft. Und auch da ist der Weg noch total weit, denn es ist eine Momentaufnahme. Es ist für 1, 2, 3 Jahre eine Basis wieder geschaffen worden. Aber es geht ja immer weiter in diesem Tagesgeschäft. Und es sind viele Traditionsvereine, die schon gemerkt haben, wie eng es werden kann, wie weh es werden kann. Auch selbst Borussia Dortmund, die heute ganz oben auf sind, waren mal kurz davor,
pleite zu sein.
Ja, oder große Probleme zu kriegen. Da waren wir jetzt nicht, aber auch nur, weil die Themen, die wir angegangen sind, seit über 12 Monaten auch gegriffen haben. Und am Ende, glaube ich, ist das auch in einer Bewertung bei einem Dieter Hecking und einem Jonas Bolt mit eingeflossen. Was ist denn da eigentlich an Arbeit passiert? Wie ist es intern? Sind wieder Unruhen intern? Kommt viel nach außen? All diese Themen, glaube ich, waren nicht mehr da. Sonst hätte sich ein Dieter Hecking und ein Jonas Bolt auch nicht für den HSV entschieden, wenn sie auch nicht gefühlt hätten, dass da was mit viel Ehrgeiz und hanseatischen Tugenden wieder entstehen kann, dass das kein Selbstläufer ist, sondern dass das eine riesen Herausforderung ist, ist außer Frage. Und die zweite Liga muss man respektieren und annehmen. Und das haben wir in der Rückrunde so nicht getan. Plus der Druck, die Angst. Und da sind wir, glaube ich, jetzt in dem Setup gut aufgestellt, dass man auf diese Situation auch mit reagieren kann.
Jetzt kommen Stuttgart, Hannover, Nürnberg, jetzt kommen große Namen aus der Bundesliga runter. Man könnte sagen, auf dem Papier ist diese Liga vielleicht sogar noch schwieriger als die letzte Saison. Das sind auch große traditionelle Vereine. Ist nicht in gewissem Sinne wirtschaftlicher Druck, da aufsteigen zu müssen, auch damit die Schere Richtung Bundesliga nicht auf Dauer noch weiter auseinandergeht?
Es ist nicht von der Existenz her notwendig, aufsteigen zu müssen. Aber es ist unser ganz großes sportliches Ziel, aufsteigen zu wollen. Und natürlich ist über Jahre gesehen immer mit einem längeren Verbleib in der zweiten Liga es immer wieder schwieriger, natürlich auch wirtschaftlich in den Rahmenbedingungen den Anschluss zu finden. Ja, das ist ja klar, das betrifft ja jeden Verein, der im Abstieg, nicht nur den HSV. Und deshalb haben wir auch unter unseren Möglichkeiten, die wir kreieren können, wo wir uns, glaube ich, jetzt im Setup deutlich verbessert haben, wollen wir das so schnell sportlich erreichen, wie es geht. Und das ist auch unser ganz klares Ziel.
Wenn man ein anderes Beispiel nimmt, ähnlich großer Name in der Fußballgeschichte, der auch immer wieder mal kurz an der Bundesliga klopfte, aber es nicht geschafft hat, ist Kaiserslautern. Die kämpfen mittlerweile drum, in der dritten Liga zu spielen.
Genau, und deshalb ist es immer umso wichtiger, auch gemeinsam mit den Fans nah in der Kommunikation zu sein, auch immer zu schauen, dass wir uns auch immer erstmal eine Stabilität holen, den Verein auch wirtschaftlich sicher aufstellen und nicht Verträge machen, die schon grenzwertig sind, was in der Vergangenheit nachher in der Balance extrem gestört wurde, sodass das finanziell dramatisch nach unten ging auch.
Das heißt zu teuer?
ja, im Preis-Leistung halt, ne? Das ist halt dann bedrohend irgendwann. Und das waren über 6, 7 Jahre, da muss man sich mal überlegen, da ist ganz, ganz viel Geld eben draufgegangen. Und da ist es immer das erste Ziel, den Verein kompakt und stabil zu halten, handlungsfähig zu halten und immer wieder versuchen, etwas zu verbessern wirtschaftlich, den Verein zu gesunden, zu normalisieren in diesen Strukturen. Das ist das erste Ziel. Und das zweite Ziel dann natürlich, so schnell wie möglich wieder sportliche Erfolge zu haben und immer wieder, was ja nicht einfach ist, mit dieser Konkurrenz, das dann auch zu schaffen. Aber ich bin auch jemand, der die Herausforderungen liebt, der auch die direkten Duelle liebt. Und für die anderen Bundesligisten oder Traditionsvereine, die jetzt absteigen, stellen sich genau die gleichen Herausforderungen. Und von daher finde ich es eigentlich gut, dass man jetzt auch sehr, sehr viele gute, namhafte Duelle in der zweiten Liga hat und einfach dann sich diesen Aufstieg auch extrem verdienen muss. Und ich finde, nach der Rückrunde haben wir es auch sportlich einfach nicht verdient gehabt, aufzusteigen. Hätten wir zwar gesagt, nehmen wir mit, aber ich glaube, dann wird vieles andere irgendwann an die Oberfläche gekommen. Und das Gesündeste ist wirklich, mit einer ordentlichen bis guten Saison aufzusteigen, wo man sagen kann, das war auch irgendwo verdient, um dann auch wieder die Fantasie und Hoffnung zu haben, auch in der ersten Liga überhaupt bestehen zu können. Und diesen Weg müssen wir erstmal aufzeigen, den müssen wir erstmal gehen. Letztes Jahr haben wir ihn knapp verpasst, haben darauf reagiert, haben vieles geändert, konnten den Kader auch mal zum ersten Mal so verändern, dass er auch ein neues Gesicht bekommt. Von der Energie her auch mal neu ist, nicht Leute, die schon lange, ich sag mal, diese Talfahrt immer wieder mitgenommen haben, selber immer den Verein wieder nach oben bringen wollten, uns auch müssten eigentlich von ihren Verträgen, die sie hatten, es dann aber nicht leisten und liefern konnten, jetzt auch irgendwie aufzubrechen mit einer neuen Vision oder neuen Energie.
Es wurde viel berichtet über die Uhr, die abmontiert wurde, die berühmte. Die Hymne wird jetzt nicht mehr gespielt vor den Spielen. Muss der HSV da insgesamt auch so von seinen ganzen Auftritten eine neue Geschichte erzählen oder warum macht man das jetzt?
Der HSV muss prinzipiell schon mal gar nichts. Denn der HSV hat geile Fans, die den Verein zusammenhalten seit 6, 7, 8 Jahren. Und um diese Fans zusammen, gemeinsam, muss man jetzt alles aufbauen. Und diese Änderungen, die jetzt gemacht wurden, sind keine, wie das ja oft dargestellt wird, irgendwelche Trotzreaktionen, jetzt macht man das weg, sondern das ist aus Überzeugung. Das macht der Vorstand und die Mitarbeiter des HSV gemeinsam mit den verschiedenen Fangruppen in Ausarbeitung, einfach offen und ehrlich über diese Themen zu sprechen, um dann auch wirklich zu versuchen, nach vorne zu gehen. Und ich glaube nicht, dass der HSV mit dieser großen Tradition, die ja auch positiv ist, an so einer Uhr hängen muss und auch das gerne mal hinterfragen darf und Dinge aus der Überzeugung machen muss. Und dass diese Dinge dann diskutiert und besprochen werden, finde ich nach den letzten Jahren mehr als legitim. Und so wird es auch in der Fanszene aufgenommen zum größten Teil. Und das ist auch wichtig. Und ich sehe das ja von außen. Ich begleite das ja nur ein Stück weit und gebe da auch mal immer so wieder meine Meinung dazu, aber entscheidend tun es am Ende die Verantwortlichen in der AG gemeinsam mit verschiedenen Schnittstellen der Gremien und auch der Fans. Und das wirklich in einem engen Austausch, den es so, glaube ich, noch nie gegeben hat. Und deshalb wurden diese Entscheidungen dann auch getroffen.
Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass vor allem ein Faktor entscheidend ist im modernen Fußball, das ist das Geld. Das ist in den ganz großen Sphären, wenn wir von Transfers in dreistelliger Millionenhöhe hören, aber eben auch bis runter in die zweite, dritte Liga, wo es dann manchmal um die Existenz geht. Ist tatsächlich Geld der Faktor schlechthin?
Nee, also würde ich so selber nicht behaupten, denn Paderborn und Union Berlin zeigen, dass emotionaler Treiber, Sozialkompetenz, Eingeschworenheit, natürlich haben die auch weniger Druck, ist doch ganz klar, du hast natürlich weniger zu verlieren als ein Verein, der eben mehr Geld ausgibt und damit eigentlich aufsteigen muss. Spielt sich anders, der Rucksack, der ist deutlich leichter, das muss man auch sagen, auch wenn man das dann auch nicht immer gerne hören will, das ist ein Faktor, das sind alles Menschen, die da überall rumlaufen, nichtsdestotrotz zeigen aber auch genau diese Beispiele und auch selbst in der tollen Premier League gab es mal einen Meister, das ist noch nicht allzu lange her, der jetzt nicht die großen Stars hatte.
Gemeint ist Leicester.
Genau, Leicester und natürlich ist das dann nicht auf Dauer möglich, aber man sieht, Geld ist ein Mittel zum Zweck, aber wenn die Überzeugung innerhalb der Mannschaft nicht stimmt, wenn die Chemie in der Mannschaft nicht stimmt, wenn der Geist nicht stimmt, wenn die Emotion, die Empathie gemeinsam mit den Fans nicht stimmt, dann kann Geld auch etwas sein, und das kennen vielleicht auch sehr viele reiche und erfolgreiche Menschen, was sich auch nicht glücklich macht und demnach auch dann ja auch am Ende nicht erfolgreich. Denn wenn du viel Geld hast, aber am Ende unglücklich bist, bist du ja auch nicht erfolgreich. Nur weil du ein tolles, großes Unternehmen hast, bist du erst dann erfolgreich, wenn du Geld hast und auch noch damit glücklich bist, weil du damit umgehen kannst. Und ich glaube, das zählt auch für den Fußball, dass Geld immer ein Faktor ist. Natürlich ist Kaufkraft und Wirtschaft ein Thema, dass man Spieler, von denen man voll überzeugt ist, sich die auch, egal in welchem Regal man gerade suchen kann, auch leisten kann. Aber ich würde nicht behaupten, dass das der alleinige Schlüssel nachher ist. Vielleicht dann in dem ganz großen Topf, wo es um regelmäßig deutscher Meister zu werden, regelmäßig in der Champions League spielen zu können, brauchen wir nicht drüber reden. Dann ist gewisses Kapital natürlich immer eine Grundvoraussetzung.
Ja. Weil wir gerade die Debatte in der Bundesliga hatten mit dem Einstieg des Investors bei Berlin. Sie haben hier in Hamburg mit Klaus-Michael Kühne auch immer wieder die Investorenlösung sozusagen gehabt. Das ist ja schon irgendwie auch ein Thema, dass man sich da gut ausstatten muss.
Ja, im Fall unserer Vergangenheit hat das leider nicht so funktioniert, wie man weiß, beim HSV, wie es gerade, obwohl, und das möchte ich erwähnen, mit Merkün das immer eine sehr, sehr proaktive, gute Zusammenarbeit war, der wirklich unterstützen und helfen wollen, auch viele Dinge gemacht hat, warum wir auch heute auch noch Chancen haben, uns wieder neu erfinden zu dürfen, aber nicht, weil er jetzt viel Geld reingegeben hat, sondern weil wir die Vergangenheit gemeinsam, was keine Selbstverständlichkeit war, nämlich mit dem letzten Bündelung der Darlehensgeschichten eine Lösung gefunden hat, wo wir sehr dankbar sind gegenüber Herrn Kühne, auch den zweitgrößten Gesellschafter, der sehr an dem HSV hängt, der auch immer wieder viel macht, aber diesmal in einem anderen Rahmen, der aber auch zu wertschätzen ist. Und ja, Berlin hat jetzt Wellen geschlagen, aber auch da mit 125 Millionen auf dem Konto steigen auch die Erwartungshaltungen. Und heutzutage weiß man, dass man auch vielleicht mal für so einen vermeintlichen Topspieler, der sich dann vielleicht doch nur als Durchschnitt misst, dann auch schnell 20, 30, 40 Millionen ausgegeben hat. Und wenn das dann nicht funktioniert, wissen wir selber, was dann wieder los ist. Also es bleibt, glaube ich, ein People-Business und es kommt immer auf die entscheidenden Menschen in den Vereinen an, die mit Sorgfalt, mit Bodenhaftung, mit Empathie, egal ob mit mehr oder weniger Geld damit umzugehen, und dann werden sie auch immer irgendwann erfolgreich sein, mal mehr, mal weniger, weil es halt auch ein verrücktes Geschäft ist, wo viele, viele Faktoren zusammenkommen, warum mal eine Saison besser und eine schlechter ist. Das heißt Verletzungen, der Spieler, der sonst 20 Tore gemacht hat, hat gerade eine Ehekrise. Also es sind halt Themen, die man ja so nicht kalkulieren kann, die da reinkommen, die passieren. Und das macht den Fußball so besonders, deshalb reden wir alle drüber. Das macht ihn spannend, das macht ihn interessant, aber Geld wird immer ein Faktor bleiben. Aber welche Investorenstrategie oder was da jetzt genau gut und richtig ist, glaube ich, hängt immer ganz viel individuell auch mit dem einzelnen Verein ab, wie er aufgestellt ist, welche Fanbase er hat, wie man die auch mitnimmt, mit welcher Transparenz. Und da versuchen wir auch, das deutlich eben anders anzugehen. Mit allen zusammen, sowohl mit den Gesellschaftern, mit allen, mit der Kühne, aber auch mit allen anderen Gesellschaftern und vor allen Dingen mit den Fans. Und nicht versuchen, vermeintlich hintenrum was zu stricken, was irgendwann auch dem HSV schwer auf die Füße fallen könnte. Denn das ist die Verantwortung, die man hat.
People-Business, haben Sie gesagt. Also es geht um den Faktor Mensch. Da würde ich Sie gerne noch auch nach Ihnen fragen, nach Ihrem Faktor, den Sie einbringen beim HSV. Sie sind jetzt seit einem guten halben Jahr ehrenamtlicher Präsident. Warum haben Sie sich entschieden, nochmal so in diese Rolle reinzugehen?
Das war ja so ein Prozess. Also ich bin zurück in den Amateursport gekehrt. Natürlich mit anderen Grundvoraussetzungen körperlich, da ist vieles kaputt. Aber da war ich, glaube ich, noch nicht mal Aufsichtsratmitglied, sondern habe beim e.V., weil ich halt HSVer geblieben bin, also auch nach meinem Ausstieg, bin ich Stiftungsgesicht geblieben, habe den Verein, wenn er wollte, immer unterstützt, ehrenamtlich.
Und ist Hamburg für Sie Heimat geworden?
Absolut. Und deshalb bin ich dort zur HSV 3 gewechselt, in den Amateurbereich, war dann irgendwann im Aufsichtsrat, habe da natürlich mehr mitbekommen, warum habe ich das gemacht. Ist auch eine Ehrenamtfunktion, weil ich halt denke, dass es irgendwie viele Menschen braucht, die keine eigene Agenda haben, sondern eine Agenda haben, die dem Verein auch hilft. Und ich bin da total uneitel. Mir geht es komplett nur um den HSV. Und hatte Gespräche zugrunde, die ich mit Fans und Mitgliedern geführt habe, die stark auf mich eingeredet haben, bitte stell dich, mach das, wir wollen einen Sportler haben. Cello, du bist der letzte Nationalspieler der Verein, du bist seit 12 Jahren hier, du redest nicht schlecht über den Verein, du warst immer irgendwie da. Und es hat mich dann irgendwo emotional gepackt, mit dem Bewusstsein aber, auf was ich mich da eigentlich einlasse. Aber da ich eben, wie gesagt, gar keine Eitelkeiten habe und immer nur wegen der Sache handle, glaube ich, bin ich auf der Position auch genau richtig aufgehoben. Ich bin im Ehrenamt, ich mache nicht das operative Tagesgeschäft, kann aber Dinge begleiten, solange ich das Gefühl habe, dass es Sinn macht. Habe immer gesagt, wenn es jemanden Besseren gibt als mich, der die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht, würde ich sofort zurücktreten, weil es nicht um meine Person bei mir geht, sondern darum, den Fans was zurückzugeben. Ich habe 7 Jahre lang die geilste Unterstützung bekommen. Ich habe 7 Jahre lang als Spieler mein Zuhause hier gefunden, habe ganz, ganz schwierige Zeiten erlebt, die wir gemeistert haben gemeinsam. Es hat mich sehr geprägt. Die Stadt, die Menschen hier haben mich als Mensch entfalten lassen. Dafür bin ich so dankbar, dass ich nach den 7 Jahren dann auch weiterhin in Ehrenamtern in dem Verein geblieben bin. Und dann ist es so gekommen, wie es jetzt ist, und dem Verein werde ich immer zu 100% zur Seite stehen,
Sie
auch
sind ja,
in anderen Positionen.
Sie sind ja jetzt Präsident von einem e.V., der viele Abteilungen hat. Das ist ja längst nicht nur Fußball. Natürlich ist die erste Herrenmannschaft im Fußball das Aushängeschild, über das alle reden, aber Sie sind ja auch dann meinetwegen beim Beachvolleyball. Bringt Ihnen das was, sich auch nochmal mit ganz anderen Sportarten auseinanderzusetzen?
Dass es was bringt, den Horizont erweitert, ist außer Frage. Aber ich war schon immer auch der Ex-Fußballspieler, Ex-Profi-Fußballspieler, und jetzt wieder Amateursportler, der sehr, sehr respektiert das Thema Mannschaftssport und eine Begeisterung für Sport hat. Und nicht nur Fußball, und Fußball ist das... Ja, natürlich ist es bei uns beim HSV der Flagship, und um den es geht. Aber es gibt doch nichts Schöneres, wenn die Raute vereint. Es gab früher, auch zu meiner Zeit als Spieler und danach, als ich noch in einer anderen Position war, hat mich das traurig gemacht, hat mich sogar sauer gemacht, dass darüber diskutiert wurde, was interessiert mich da der e.V. und was sind da die AG, und in der e.V. sagt auch immer nur die AG. Das kann doch nie sein. Ja, in einer Stadt wie Hamburg, wo eine Eiskunstläuferin sagt, ich trete für den HSV an, weil wenn ich auf einem Turnier in Berlin oder anderswo in Deutschland bin, weiß man, wo ich hingehöre. Das ist doch ein Riesenmehrwert für die Raute, für den HSV. Natürlich ist Fußball die Nummer eins und das, warum auch die meisten Mitglieder da sind. Aber wir sind doch ein HSV, wir sind doch eine Familie. Sport verbindet doch die soziale Verantwortung, was Mannschaftssport bietet, die ganzen Abteilungen, wie wir die haben. Das ist so wichtig für die Stadt Hamburg und für viele Kinder und Jugendliche, unsere riesen Leichtathletikabteilung und. Diese Abteilungen sind für den HSV total wichtig. Es stärkt die Marke und ich finde es halt auch gut und positiv, wenn auch ein Dieter Hecking, ein Jonas Bold auch direkt sich dort offen zeigen und selber schon proaktiv fragen, was ist denn eigentlich mit dem Frauenfußball im e.V.? Würde ich mir gerne mal anschauen. Auch das müssen wir versuchen zu unterstützen. Das gehört einfach dazu. Das ist Verein und wir sind ein Verein und das wird im Moment auch gelebt. Das Verständnis ist auch viel mehr da auf allen Seiten und solange ich das spüre wie jetzt, dass viele diesen Weg alle mitgehen, werde ich es auch weitermachen und sobald wieder eigene Eitelkeiten Priorität haben vor der Sache, nämlich dem HSV, der über allem steht, dann wird man es nicht schaffen. Da bin ich im Moment aber Gott sei Dank guter Dinge.
Trotzdem sind Sie natürlich jetzt auch gerade durch Ihre Funktion beim HSV immer noch dem Profifußball sehr verbunden, haben jetzt ein bisschen Abstand gegenüber Ihrer aktiven Zeit als Spieler. Wie sehen Sie heute dieses Geschäft Profifußball? Mit welchem Blick gucken Sie da drauf?
Ich bin Romantiker und es gibt Dinge immer wieder in verschiedenen Phasen in der Welt allgemein, nicht nur im Fußball, auch in der Politik und im Sport, die sich verändern. Und dann kann man das immer alles immer nur negativ sehen, was viele machen, oder halt total zu positiv zu sehen. Ich finde immer so ein gesunder Mittelweg zu bleiben, die Romantik mir beizubehalten, denn am Ende treten wir alle, reden wir jetzt mal von der Bundesliga, das ist die, die ich kenne, die ich bei drei grandiosen Vereinen erleben durfte. Wir haben Verantwortung gegenüber unseren Fans und diese Verantwortung, unabhängig von welchen Spielern, die heutzutage halt auf verschiedensten Gründen halt häufiger wechseln, was früher noch ganz anders war, geht es am Ende um das Emblem, um die Bettwäsche, mit dem man als Kind geschlafen hat. Ja, und das ist immer noch dabei. Und für diese Menschen macht man das Tagesgeschäft und kämpft wieder, Erfolgserlebnisse mit der Raute, im Fall HSV, auf der Brust wieder hinzubekommen. Und vor allen Dingen aber auch Sorge zu tragen, dass der Verein wirtschaftlich Chancen hat zu überleben, weil man ein bisschen Sorgfalt auch trägt bei Verträgen, die man eben macht mit Spielern oder mit anderen Verantwortlichen. Und das ist eigentlich so die Kernbotschaft, die es gilt, halt im Auge zu behalten, die Romantik beizubehalten, nicht nur das Schlechte zu sehen, auch jetzt das Thema Geld ist ja immer wieder ein Thema. Ja.
Haben Sie da eigentlich Sorge? Also Sebastian Kramer, Ihr Kollege, der neue Präsident vom Hannover 96, hat sich geäußert und das mit so der Kreditblase verglichen und gesagt, irgendwann glaubt er, wird diese Blase Profifußball platzen.
Sie ist ja auch an einer anderen Stelle schon mal geplatzt. Die Frage ist immer, wie weh tut das jemandem, wenn etwas platzt? Ne? Wenn einer ein paar hundert Millionen in so einen Club steckt und es funktioniert nicht und der hat noch ein paar Milliarden, wenn man jetzt in England geht, da wo es schon passiert ist, Manchester City und Co., glaube ich nicht, dass sie da jetzt riesige Gewinne fahren und wirtschaftlich so handeln, wie es vernünftig wäre. Paris Saint-Germain, Real Madrid, also wo wird da noch vernünftig gewirtschaftet und auch irgendwie greifbar und nachvollziehbar? Natürlich ist das eine Blase, die für mich schon immer da war und die auch schon immer mal wieder geplatzt und aufgebrochen ist. Und es geht anscheinend immer in diesen Spielräumen, dass diese Großen das machen können, dass es Möglichkeiten gibt, über Geld, was in die Emotion Sport gegeben wird, was in einem Business nie passieren würde eigentlich. Obwohl es sich da auch verändert, weil wenn man es nachhaltig und gut macht, zumindest jetzt mal in der Umsetzung, auch RB Leipzig und andere, wo man durchaus dann auch eben Gewinne erzielen kann und wirtschaftlich auch interessante Themen machen kann. Aber ich glaube, in der Vergangenheit war es dann doch eher so Emotion und viel Geld rein und der Ertrag war dann oft nicht so wie gewünscht.
Das heißt aber, sowas wie RB Leipzig sehen Sie, auch wenn Sie sich als Romantiker bezeichnen, eher positiv?
In dem Einzelfall, für mich selber, ich habe für drei Traditionsvereine gespielt und bin da zu Hause. Deshalb muss ich aber nicht etwas anderes schlecht machen, denn ich habe die DNA und die Energie HSV-Leben. Da brauche ich nicht neidisch irgendwo anders hinzugucken, sondern bin stolz, ein HSVer zu sein. Da brauche ich nicht jetzt neidisch woanders hinzugucken, auch wenn die schon deutlich weiter sind aus verschiedenen Aspekten. Aber ich bin dann einfach ein Mensch, der liebt Tradition und bleibt Romantiker. Nur weil ich das sehe in der Nachhaltigkeit, in der Arbeit, ist es einfach gut. Das muss man einfach akzeptieren. Das macht mich ja jetzt nicht zu einem Fußballfan, dass ich jetzt ein Trikot zu Hause von RB Leipzig habe. Auf gar keinen Fall, sondern bin ein HSVer. Aber der Inhalt ist gut, der da gemacht wird. Und es gibt viele Chancen. Und es gibt auch Chancen für Vereine, die schaffen, Spieler entweder in Anführungsstrichen relativ günstig zu transferieren. Auch das wird natürlich schwieriger, aber es geht. Oder auch eigene Spieler zu entwickeln und sie dann für sehr, sehr viel Geld zu verkaufen. Das gibt dann also Vereinen wieder Möglichkeiten, die nächsten 50 Jahre zu sichern, um nicht in existenzielle oder wirtschaftliche Probleme zu kommen. Natürlich dann, wenn die Ambitionen steigen, das ist natürlich immer der schmale Grat, wenn man immer weiter oben angreifen will, muss man auch mehr ausgeben, das ist ganz klar. Nach oben kommen geht öfters mal schneller, als oben zu bleiben. Das haben viele schon mitgemacht, diese Talfahrt, ganz wenige beherrschen es. Dazu gehören halt die Großen, die in der Bundesliga da oben stehen. Und das ist die große Kunst und das Verrückte am Fußball.
Damit haben Sie mir die Vorlage für die letzte Frage gegeben. Wenn Sie sagen, nach oben kommen, geht relativ schnell. Wann ist denn der HSV wieder ganz oben?
Das ist eine gute Frage. Unsere Ziele sind so gesteckt, dass wir letztes Jahr das Ziel Aufstieg hatten, das knapp verfehlt haben. In diesem Jahr das Ziel Aufstieg haben und alles dafür tun werden.
Gibt es ein Langfristziel?
Das Ziel, das gibt der Vorstand raus, aber das, was klar ist und ausgesprochen ist, ist so schnell wie möglich wieder in die Bundesliga zu kommen. Einfach aus dem sportlichen Ehrgeiz heraus auch, dass wir da wieder hinwollen. Und das muss sich auch erstmal wieder verpflanzen, es muss in die Köpfe, es muss in die Spieler, es muss passen. Und wir haben letztes Jahr gesehen, wie schwierig das ist. Aber wir wollen das annehmen, haben uns da auch letztes Jahr nicht versteckt, obwohl wir haben ja hätten ja auch sagen können, oh, wir sind jetzt erstmal abgestiegen, wir können nur einen Spieler kaufen, mal gucken. Also das wird eine schwierige Saison für uns, haben wir gesagt, wir wollen aufsteigen.
Ja. Geht in Hamburg auch nicht anders?
Weiß ich nicht, no, es geht schon, aber da musst du es halt auch sagen, du musst es halt auch inhaltlich begründen können und nicht nur mit Floskeln. Und wir wollen aufsteigen, das ist unser Ziel und Ziele muss man haben und auch, es ist auch ein großes, ambitioniertes Ziel, weil das Ziel haben auch andere. Und nach den letzten 6, 7 Jahren kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Ziele, die man sich da gesteckt hat, erreicht wurden und das wollen wir aber tun und dafür treten wir an und wir wollen so schnell es geht erstmal wieder in die Bundesliga, um von da aus eben wieder den Verein ein Stück weit weiterzuentwickeln und was ich meinte, mit nach oben kommen geht schnell, da sind wir ja noch gar nicht. Dieser Weg ist viel schwieriger, den der HSV oder auch andere gehen müssen, die eigentlich potenzielle Erstligavereine sind, aufzusteigen, zu halten und dann sich wieder zu einem ordentlichen, guten Bundesligaverein zu entwickeln. Was ich meine, was schnell geht, ist die Mannschaften, die es geschafft haben, ein gestandener Bundesligist zu sein, dann mal oben, mal in eine Saison oben reinzurutschen, Begehrlichkeiten zu entwecken, das geht ganz schnell. Nur meistens fehlen dann halt natürlich auch die Möglichkeiten, das dann zu halten. Und dann kann es halt passieren, dass du vom Vizemeister auf einmal ein paar Spieltage vor Schluss um Abstiegskampf spielst. Und daran sieht man eigentlich, was ich damit meine. Das war jetzt nicht auf den HSV gemünzt, denn unser Weg ist deutlich schwieriger und steiniger, das schnellstmögliche Ziel Aufstieg zu erreichen, um dann sich festzubeißen wieder und von einer Basis heraus die Hoffnung macht, wieder die nächsten Schritte in der Bundesliga zu gehen. Und da sind wir noch lange nicht. Dafür müssen wir erstmal eine gute Zweitligasaison spielen.
Die steht jetzt an. Das Deutschlandfunk-Sportgespräch mit Marcel Janssen, Präsident vom HSV. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich sage noch, dass es dieses Gespräch wie immer online zum Nachhören gibt auf deutschlandfunk.de/sport. Ich bin Matthias Friebe. Tschüss und bis zum nächsten Mal.